Die Radiomacher. Der Radioszene-Podcast. Podcast.
Ja, moin. Hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Radioszene-Podcast. Ja, nach einer etwas größeren Pause melde ich mich mal wieder bei euch in eurem Podcast-Player. Hatte aber auch einen kleinen Grund. Erstmal muss ich natürlich sagen, sorry, aber wir hatten ja auch die letzten Wochen ordentlich was zu tun. Die MA-Zahlen sind mal wieder da. Dieses Mal ja große Verwirrung bei allen, weil ja einiges geändert wurde. Was genau, das könnt ihr nachlesen auf radioszene.de. Wir haben da mit Jörg Sunnus von der ACMA gesprochen, der die ganze Studie leitet. Den hatten wir auch hier schon mal im Podcast-Interview. Dieses Mal sind eben nicht nur die Streaming-Dienste mit drin, sondern auch noch Digitalradio. Deshalb ist Spotify auch ziemlich abgerauscht in den ganzen Zahlen. War ziemlich überraschend. Und Radioszene-Chefredakteur Ulrich Köhring und ich, wir hatten echt ganz schön was zu tun. Ne?
Ja, Christopher, jedes Mal, wenn MA-Tag ist, wenn also die neuen Zahlen der Medienanalyse veröffentlicht werden, sind die Radiosender und so natürlich auch wir in Aufruhr und Action und haben viel zu tun. Wir haben dann erfahrungsgemäß die meisten Seitenaufrufe im Jahr und müssen auch schauen, dass die Server nicht in die Knie gehen, wie das vor ein paar Jahren schon mal passiert ist. Und dass natürlich möglichst zeitnah die Pressemeldungen der Sender online gehen. Und wenn es einem nicht schnell genug geht, da kommt schon mal hier und da ein Anruf, ob denn auch die Mail angekommen ist. Angekommen ist immer alles, aber wir haben nicht immer alles so schnell online gestellt, weil vieles auf einmal kam oder wir auch schon mal kurz Mittagessen waren. Dieses Mal waren es so circa 50 MA-Meldungen. In der Vergangenheit hatten wir auch schon mal 70 und mehr. Es ist also ein bisschen rückläufig, kommt mir vor. Und die Links zu RMS und AS und S-Radio oder Reichweiten.de werden immer am häufigsten aufgerufen. Deswegen haben wir die immer auch ganz oben auf unserer Meldung. Häufiger als sonst wurden aber auch die Pressetabellen der ACMA aufgerufen. Denn dort gab es erstmals auch die Unterscheidung der Audionutzung in Online-Audio und DAB+. Hier hat zum Beispiel der Kollege Michael Fuhr von teltarif.de Phantomhörer entdeckt. Das heißt, es werden DAB+-Hörer für Sender gemessen, die gar nicht auf DAB+ senden. In den Pressemeldungen selbst wurde das Thema DAB+ auch noch vergleichsweise selten erwähnt. Generell aber kann man sagen, dass es für die meisten Radiosender dieses Mal bergauf ging. Besonders aufgefallen sind dabei Radio Schlagerparadies, die Rockantenne, RSH und Bremen Next von Radio Bremen. Lustig fanden wir eine Pressemeldung, die hauptsächlich aus einem Screenshot von einem Tweet bestand, den wir selbst getwittert hatten.
So, jetzt ist der Stress aber wirklich durch und wir können uns wieder unserem Lieblingsthema widmen, Podcasts. Auch in dieser Folge geht es noch darum. Ich habe mich mit meinem Kollegen Oskar Wittliff mal drüber unterhalten. Wie ist denn eigentlich so der Stand Podcasts in 2019?
Die Radiomacher. Thema.
Oskar, du hast neulich in deinen sozialen Netzwerken mal so ein bisschen rumgefragt, was denn aktuell so die Podcasts sind, was man unbedingt gehört haben sollte. Was ist denn dabei rumgekommen?
Die Ausgangslage von diesem Ding war ja, dass ich überhaupt mal mich damit auseinandersetzen wollte, was Leute so hören. Weil das Problem an Podcasts ist ja nicht, dass es irgendwie so, wie so ein soziales Netzwerk gibt, wo man sich austauschen kann, was man hört. Die Statistiken sind in der Regel nicht öffentlich und man hat einfach, es gibt ja nicht wie so ein großes Podcast-Verzeichnis oder es gibt einige, aber eben kein vollumfängliches Verzeichnis, wo man irgendwie so einen Überblick bekommt, was gerade so trendet, was irgendwie beliebt ist. Es gibt so als eine Metrik die iTunes-Charts, wo man das sehen kann, welche Podcasts gerade besonders erfolgreich sind. Ähnliches gibt es auch bei Spotify. Aber es gibt eben keine Möglichkeit, sich irgendwie auszutauschen und zu sehen, was andere gerne hören, was gerade so beliebt ist, was man empfehlen kann. Und deshalb war mein Ansatz, darüber ins Gespräch zu kommen, weil das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Gerade weil Podcasts irgendwie so beliebt sind und so ein Boom sind, da mal sich darüber auszutauschen, was cool ist, was man gerne hört. Und deshalb habe ich meine persönlichen Podcast-Favoriten geteilt und habe dann aufgerufen, weitere Podcasts irgendwie beizutragen. Und da ist natürlich super viel rumgekommen. Ne? Also jetzt alle einzelnen aufzuzählen, wäre vielleicht ein bisschen aufwendig. Aber was man schon sieht, klar, es gibt so die berühmten Comedy-Podcasts so in Deutschland. Das ist irgendwie Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Das ist irgendwie Gemischtes Hack von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Das ist vielleicht noch irgendwie Herrengedeckt. Das ist Besser als Sex, so dieser Sex-Podcast. Von Ines Anjuli und Leila Lohfeier und danach ist eigentlich alles offen. Ne? Das ist ja so, dadurch, dass es ja für jedes Thema, was du dir eigentlich vorstellen kannst, irgendwie einen Podcast gibt, ist halt auch der Markt so groß und jeder findet irgendwie so seine Nische. Und das finde ich auch so toll an dem Medium, dass man eben, egal wen du fragst, jeder kann dir irgendwie noch einen Podcast empfehlen, den du vorher noch nicht kanntest.
Was sind denn jetzt aktuell deine Top 3? Welche musst du auf jeden Fall jeden Tag, jede Woche durchsuchten?
ich suchte momentan auf jeden Fall Zeitverbrechen. Das ist ein Podcast von der Zeit, der den vor allem Sabine Rückert da so maßgeblich inhaltlich betreut. Das ist ein Podcast, der sich darum dreht, echt Kriminalfälle nachzuerzählen. True Crime heißt ja so dieses Genre, das gibt es gerade ganz, ganz viel. Also es gibt irgendwie Sendungen im Fernsehen, so ähnlich wie Aktenzeichen XY, was es ja schon länger gibt, aber vor allem so Sendungen, die berühmte Fälle nacherzählen, wie ist er ausgegangen, wie liefen die Ermittlungen, das sieht man irgendwie auf Netflix so, das hört man jetzt als Podcast oder eben auch irgendwie am Kiosk mit Sterncrime und so, und auf diese Welle springt eben Zeitverbrechen auf, und Sabine Rückert, die langjährige Gerichtsreporterin ist, früher angefangen hat bei der Bild und jetzt bei der Zeit eben ist und da stellvertretende Chefredakteurin, die erzählt von ihren Lieblingsfällen, die schon abgeschlossen sind, und nimmt den Hörer und die Hörerin so mit auf die Reise, wie so ein Fall aufgeklärt wurde. Weiterhin komme ich auch jede Woche nicht darum, Gemischtes Hack zu hören, einfach weil ich Felix Lobrecht super lustig finde und so wie die miteinander interagieren, Tommy und Felix, das macht einfach richtig Spaß beim Zuhören. Es ist so einfach wie wenn man mit seinem besten Kumpel telefoniert, und da gibt es jetzt keine Tabus so, das ist sehr offen und gleichzeitig aber auch ein sehr, sehr guter Umgang so mit der Hörerschaft, und das ist irgendwie ein tolles Community-Ding so, und das muss einfach sein, ja klar. Was höre ich gerade noch sehr, sehr gerne? Deutschland 3000 von Eva Schulz von Funk. Das war ja bis jetzt so ein Facebook-Videoformat so über Politik für junge Leute, und daraus ist jetzt auch ein Ableger als Podcast entstanden, den die Jungen Wellen produzieren, der ARD zusammen mit Funk, und da trifft Eva Schulz jede Woche jemanden irgendwie aus dem Bereich, sie nennt es Pop und Politik, aber irgendwelche Promis oder irgendwelche bekannten Leute, und verbringt irgendwie eine gute Stunde mit denen und redet so über dies und das und was sie so bewegt, und die tauschen Gedanken aus, und das kann man sehr, sehr gut hören, vor allem weil ich finde, dass Eva eine richtig gute Zuhörerin ist, und das merkt man eben auch in den Gesprächen. Zu Gast waren da schon zum Beispiel Finn Kliemann, Felix Lobrecht war jetzt auch da letzte Woche, Julia Becker vom Neo-Magazin, die ist da Autorin, hat da diesen Scheidensong gesungen, hat jetzt auch ein Buch geschrieben, und darüber sprechen die auch, und es gibt eine sehr, sehr schöne Folge, wie dieser durch die Kreisverkehre von Borken fahren und die Kreisverkehre erkunden, weil es irgendwie super viele da gibt oder so. Finde ich sehr, 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 sehr amüsant.
Die Radiomacher.
Ein Podcast, den ich besonders zur Europawahl ganz cool fand, ist von der Podcastfabrik in Bielefeld der Euranet Plus Podcast. Das ist ein europäisches Radionetzwerk. Normalerweise produzieren die also Radioinhalte. Aber jetzt zur Europawahl sind 3 mutige Reporter komplett durch Europa gereist. Und jeden Abend gab es eben eine frische Podcast-Folge, teilweise echt irgendwie auf dem Flughafen produziert. Und das klingt einfach authentisch. Und ich möchte jetzt mit dem Podcast-Macher drüber sprechen. Juris Kresslin von der Podcastfabrik in Bielefeld. Hast du dich denn mittlerweile schon wieder erholt?
Absolut, das ging erstaunlich schnell, dass man wieder so in den Alltag zurückkommt, auch wenn man im ersten Moment natürlich denkt, oder ich habe gedacht, eigentlich schade, dass es schon vorbei ist. Aber wenn man wieder in gewohnten Umfeld zu Hause dann die Zeit verbringt und dann wieder normal zur Arbeit geht, ist der Alltag schnell wieder da und man ist auch wieder erholt.
Jetzt wart ihr ja knapp sogar gute 2 Wochen komplett in Europa unterwegs. Was ist denn so der Moment oder die Begegnung, die dir noch am meisten in Erinnerung geblieben ist?
Boah, das sind ganz viele. Also je nachdem, worauf ich schaue. Also wenn ich zum Beispiel darauf schaue, wo es abends nach der Recherche am schönsten war, das hat ja auch mal dazu gehört, dass wir ein bisschen die Stadt uns noch angeschaut haben oder zumindest noch ein Bierchen getrunken haben, ein einheimisches Bier, dann war auf jeden Fall Budapest am schönsten. Eine sehr lebendige, quirlige Stadt mit sehr vielen jungen, fröhlichen Menschen, hatte ich den Eindruck. Was Recherche angeht, war auf jeden Fall Polen, fand ich am beeindruckendsten, weil wir da über die Justizreform berichtet haben. Und dort eine Anwältin oder eine Juraprofessorin gesprochen haben, der sogar die Tränen kamen wegen der Entwicklung dort in Polen, weil eben ja, der Staat da immer mehr Einfluss nimmt, auch auf die Rechtsprechung. Und das war dann so ein Moment, wo wir gemerkt haben, dass wir mit unseren Geschichten eben auch Emotionen wecken bei den Menschen, die wir da interviewen, und dass sehr viele Menschen auch sehr froh sind, dass wir ihre Geschichte erzählen dürfen.
Jetzt war das ja nicht deine erste Expedition, ihr habt das ja vor ein paar Jahren schon mal gemacht.
Ja.
Was war jetzt vielleicht anders? Wie war der Unterschied zwischen diesen beiden Expeditionen und was habt ihr dieses Mal anders gemacht?
Also vor 5 Jahren war das alles so ein bisschen recht spontan entschieden. Es war zwar auch ganz gut vorher schon vorbereitet von damals 2 Reportern, einem Kollegen und mir, Tom Sundermann und mir. Diesmal waren wir 3 Reporter, das ist so der erste Unterschied. Und vor 5 Jahren war das Projekt noch nicht so groß. Also damals waren Euronet Plus dabei, das europäische Radionetzwerk und die OWL Lokalradios und das Medienhaus Neue Westfälische. Und dieses Mal waren on top eben noch die ganzen Redaktionsnetzwerk Deutschland Zeitungen mit beteiligt, mit ihren Online-Ausgaben. Also viel, viel größere Reichweite und dementsprechend mussten wir auch viel mehr vorbereiten. Und wir haben dieses Mal auch den Output noch weiter nach oben geschraubt. Letztes Mal, vor 5 Jahren, zu der Europawahl damals, haben wir vor allem Radioberichte gemacht täglich. Das habe ich gemacht. Der Kollege hat ja klassische Printberichterstattung gemacht. Online ist da sehr wenig passiert. Und dieses Mal zur Europawahl hatten wir auch täglich noch ein Video dabei. Wir haben ganz viel bei Instagram gemacht, weil dieser crossmediale Gedanke uns diesmal noch wichtiger war. Und es war einfach mit 3 Reportern auch ein bisschen mehr Vorbereitung notwendig, das auf jeden Fall. Aber vor Ort die Umsetzung war ein bisschen einfacher, weil wir dann auch 3 Köpfe hatten, die über alles Mögliche mit nachdenken konnten.
Warum habt ihr es gemacht? Also warum habt ihr damals gesagt, wir bereisen Europa, und warum habt ihr gesagt, dieses Mal machen wir es nochmal?
Vor 5 Jahren, also die kurze Antwort wäre, es war noch Reisebudget da, tatsächlich vor 5 Jahren. Also das europäische Radionetzwerk wird ja finanziert, unter anderem durch die EU. Also es geht darum, dass man europäische Themen in die Medien bringt, in Radiosender, in deutschsprachige, die wir betreuen, aus Bielefeld heraus. Und da ist eben den Geldgebern im Hintergrund auch wichtig, dass man über Europa berichtet und aber auch aus Europa, also dass man auch mal die Länder bereist zum Beispiel. Und da war einfach vor 5 Jahren oder sogar schon ein bisschen länger ist es ja ein gutes Konzept gefragt. Und da hatte ich vorgeschlagen, ja, lass doch mal eine Europareise machen. Damals, das erste Konzept war sogar noch, dass wir 27 Länder, so viel waren es damals in der EU, in 72 Tagen bereisen wollten mit einem Wohnmobil. Aus der Idee ist zum Glück nichts geworden im Nachhinein. Das wäre eine völlig bescheuerte Reise geworden und sehr anstrengend. Aber weil es eben damals so gut geklappt hat, haben wir es dieses Mal dann ja wieder durchbekommen, das Konzept, und sind sehr glücklich darüber im Nachhinein.
Ja, und zusätzlich zu den ganzen Online-Berichten habt ihr diesmal auch gesagt, okay, wir machen einen Podcast daraus. Finde ich ja eh schon ultra spannend. Warum das?
Ich glaube, Podcast ist die perfekte Möglichkeit, um Geschichten ein bisschen tiefergehend zu erzählen. Also ich habe ja auch sehr lange beim Radio gearbeitet, auch in der Morningshow. Da wird man sehr darauf gedrillt, eben alles in 1,30 oder noch kürzer, und da muss wieder Musik kommen. Aber manche Themen, gerade so rechercheintensive Themen, wie europäische Themen es nun mal sind, die kann man ja viel besser auch breiter erklären und so Nebenaspekte auch mit beleuchten wollen. Und dadurch, dass wir eben 3 Reporter sind, die auch alle ganz gerne reden, wäre es sowieso nicht in 1,30 gegangen. Und wir hatten jetzt so in dem Podcast auch die Möglichkeit, viel tiefer ins Thema einzusteigen und auch O-Töne von vor Ort noch mit einzubauen, die auch gerne mal ein bisschen länger waren oder sogar englischsprachig, ohne Overvoice dann, weil wir glauben, dass Podcast-Hörer auch sehr gebildet sind. Es war einfach das perfekte Medium, um hinter den Kulissen zu zeigen, was passiert bei so einer Recherchetour, aber auch um Inhalte zu transportieren und vor allem auch zu erklären, weil europäische Themen sind erklärungsbedürftig.
Und wie sich das Ganze anhört, das hören wir jetzt mal.
Ah, der fährt jetzt.
Der fährt wirklich, ja.
Hat der überhaupt noch TÜV?
Unterwegs mit dem E-Scooter und wie wir im Knast gelandet sind. Was alles hier geht im digitalen Helsinki. Wir machen den Check.
Expedition EU, der Podcast zur Europawahl. Eine Produktion der Podcastfabrik für das europäische Radionetzwerk Euronet Plus.
Ja, Jungs, wie ist die Stimmung? 3. Station, wir sind jetzt hier in Finnland, in Helsinki.
Ganz, ganz toll ist die Stimmung. Ja. Gut, 3 Tage mit euch, was könnte es Schönes geben?
Und da kommen noch welche. 15 Tage in 15 Ländern, bisher läuft eigentlich alles soweit. Wir konnten immer alles pünktlich abliefern, Videos, Texte, online. Wir konnten alles bespielen. Mal gucken, wie der Podcast jetzt wird.
Ja, schauen wir mal.
Wir haben einiges erlebt hier im digitalen Helsinki. Das ist ja das Thema. Und eigentlich geht hier ja gar nichts mehr ohne Smartphone und Internet, habe ich den Eindruck. Und wenn es technische Probleme gibt, ist das natürlich umso ärgerlicher. Auch das wird später noch Thema sein. Die ganze Story jetzt hier im Podcast. Ich glaube, Matthias und E-Scooter, sag mal, das wird so eine ganz große Liebe hier wahrscheinlich noch. Und dabei hattest du doch vorher Angst, ne, vor den Dingern.
Ich habe mehrmals in diesem Podcast erwähnt, dass mir dieses Ding nicht so ganz geheuer ist. Ja, ich weiß nicht. Ich habe was anderes erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte, das ist so ein kleines, wie so ein Kickboard. Ne? Also so ein kleines Kickboard und diese Dinge, auch den kann ich nicht fahren. Ich bin halt 2 Meter groß und da brauche ich mich gar nicht draufstellen. Dann ist das Ding kaputt. Aber diese Dinger, die hier halt in Helsinki haben, sind richtig stabile, große Dinger. Man kann den Lenker auch, den Lenker kann man auch so verstellen, dass ich rankomme quasi und mich nicht bücken muss oder so. Also das, da kann man total gut drauf fahren. Und dass dieses Ding dann auch noch Elektroantrieb hat, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das hat absoluten Speed drauf. Also das hat mir tatsächlich richtig gut Spaß gemacht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich bin ja normalerweise immer so ein bisschen memmig, was solche Sachen angeht.
Spannungsmusik. Matthias auf dem E-Scooter.
Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob das funktioniert.
Zum allerersten Mal in seinem Leben übrigens.
Ah, der fährt das
Fett. Der fährt wirklich, ja.
Hat der überhaupt noch TÜV?
Wenn man die Technik verstanden hat, dann ist es tatsächlich ganz gut. Man sollte vielleicht nicht auf Kopfsteinpflaster starten, aber man kann die Geschwindigkeit über das Ding hier regulieren, man kann auch bremsen und man muss erstmal ein bisschen selber anrollen.
Hier benutzen.
Das war der Clip. Und er hat sogar eine Klingel.
Das Ganze ist ja tagesaktuell auch von dir oder von euch produziert worden. Wie stressig war das denn? Ich meine, du erzählst ganz oft im Podcast, jetzt sind wir hier am Flughafen und wir schnibbeln das mal irgendwie schnell zusammen. Das ist ja schon aufwendig gewesen, oder?
Ja, ich glaube, also das Wichtigste bei dem Projekt war, dass wir alle mit großer Freude dabei waren, weil man darf da nicht denken, jetzt haben wir einen 8-Stunden-Tag und dann haben wir alles fertig. So war es nie. Wir sind abends immer geflogen zum Rechercheort und morgens dann relativ früh aufgestanden, haben Interviewpartner getroffen, haben uns da ein bisschen aufgeteilt. Einer hat immer Print gemacht, der andere Video und der dritte, das war immer ich. Die anderen beiden haben sich abgewechselt, aber ich habe immer fest den Podcast produziert. Das heißt, ich habe mir dann schon während der Recherche immer so einen roten Faden formuliert, Stichworte, Töne aufgenommen, übrigens mit dem Smartphone und zum Aufsteckmikro. Das ist sehr geil, dass das mittlerweile so einfach geht. Dann hinterher mir die Töne wiederum auf einen Tablet-Computer gezogen, dort mit Ferrite, das ist so ein Schnittprogramm, kann ich nur empfehlen, das dann geschnitten. Nur das Ding ist, ich musste natürlich auf die beiden Kollegen warten, bis die fertig sind mit Video und Print. Dementsprechend haben wir erst meistens am späten Nachmittag irgendwo an einem Flughafen in irgendeiner Lobby oder dreckigen Ecke da uns hingehockt und den Podcast aufgezeichnet. Tatsächlich mit 3 Aufsteckmikros, also jeder mit dem Smartphone. Ja, und dann habe ich hinterher meistens im Flugzeug die Spuren übereinander gelegt, so wie du das ja hier auch machst in diesem Radioszene-Podcast. Ja, und dann wurde daraus der fertige Podcast in dem Fall. Hat schon zwischendurch gerne mal 2-3 Stunden der Schnitt allein gedauert, je nachdem, wie viel Material wir mitgebracht hatten.
Das glaube ich gerade so im Flugzeug, wenn das dann irgendwie alles wackelt, da ist der Schnitt aber auch ein bisschen schwieriger.
Ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe den Tablet-Computer lieben gelernt für Arbeit, mit schöner Tastatur dabei. Ich will jetzt keine Marke nennen, aber man kann da alles mitmachen mittlerweile. Und dieses Schnittprogramm mit den Fingern zu schneiden, das hatte ich vorher auch noch nicht gewusst, dass es geht, ist erstaunlich einfach, weil man eben nicht die Maus hin und her bewegen muss, sondern auch in einem wackeligen Flugzeug relativ gut auf dem Display einfach rumtatschen kann und intuitiv dann alles schneiden kann.
Spannend, das ist ja für viele Radiomacher sicherlich auch noch was Neues, weil man ja mal denkt, oh, ich brauche hier mein Studio, ich brauche ein professionelles Schnittprogramm und allen Pipapo, aber es geht eben auch unterwegs und ich finde, das ist eben das Coole an eurem Podcast, es klingt total authentisch einfach.
Ja, richtig. Ja, das ist ja auch, glauben wir auch das Wichtige. Also das ist ja für die Podcast-Fabrik in Bielefeld entstanden, wo wir verschiedene Podcast-Formate entwickeln und uns ist neben der natürlich guten Audioqualität wichtig vor allem, dass die Inhalte authentisch sind. Also da wird dann auch nicht jedes Ä oder jeder Versprecher rausgeschnitten, sondern es klingt im Idealfall wie ein ganz authentisches, mitgehörtes Gespräch, was man eben so mitbekommt und wo einen das Thema möglichst interessiert.
Jetzt sprichst du schon den größten Unterschied im Prinzip zum Radio an. Du hast vorhin auch schon mal angeschnitten, 1,30 ist nicht beim Podcast.
Zum Glück,
Du hast ja wirklich viele, viele, viele Jahre beim Radio gearbeitet. Was war so für dich die größte Umstellung tatsächlich und was macht für dich einen Podcast oder was macht für dich den Reiz am Podcasten aus?
Also gut, Radio nach wie vor mache ich gerne auch weiterhin und macht auch Spaß. Es ist ja auch schön, mal fokussiert Dinge auf den Punkt zu bringen und nicht sich im Gelaber zu verlieren, was immer die Gefahr beim Podcast ist. Aber genau das ist eben, finde ich, auch der Vorteil beim Podcast, dass man erstmal Material sammelt, erstmal guckt, was passiert, alles nicht unbedingt durchgeskriptet hat, sondern vielleicht eher sich an Stichworten langhangelt und so grob ungefähr weiß, wohin es gehen könnte. Und beim Radio kann man sich das ja nicht erlauben, dass man das aber einmal da irgendwie ausfranst, so ein Take, das geht ja nicht. Und das finde ich beim Podcast sehr befreiend und einfach, dass man auch merkt, das wissen ja viele Radiomoderatoren gar nicht mehr, habe ich öfter gesehen auch schon, dass man frei sprechen kann und dass da manchmal sogar sinnvolle Sachen bei rauskommen. Deswegen finde ich sowieso, jeder Radiomoderator sollte zumindest Podcast mal ausprobiert haben, weil das auch schult im freien Sprechen und hinterher im Schneiden sowieso auch Spaß macht. Das kommt ja noch dazu, die Nachproduktion, die Postproduktion quasi, die macht auch sehr, sehr viel Spaß beim Podcast.
Wie war so das Feedback auf eurer Expedition EU? Was, von wem habt ihr als Feedback bekommen? Von Hörern, von begeisterten Europäern, von Kollegen und wie war das?
Ja gut, es gibt natürlich vor allem Arbeitskollegen oder Bekannte, die das sehr intensiv immer mitverfolgt haben. Aber wir haben auch gerade bei Instagram als begleitendem Channel sehr viel Feedback bekommen. Menschen, die dann irgendwie Emojis schicken oder Tipps, weil wir haben ja mal gepostet, wo wir gerade sind. Sehr aktuell auch, minutengenau manchmal. Die dann irgendwie Tipps gegeben haben, wo wir unbedingt mal hin müssen. Zum Beispiel in Tallinn, das fand ich ganz spannend. Da hat uns ein User der Neuen Westfälischen geschrieben. Er hat da nämlich mal, ich glaube, ein Austauschsemester oder so verbracht in Tallinn und liebt diese Stadt und hat uns eine Kneipe empfohlen, wo man in so einen geheimen Kellerraum kommt mit einem Codewort, das man da der Bedienung nennen muss. Haben wir direkt auch ausprobiert. Leider war dieser Kellerraum an dem Tag geschlossen. Aber in die Richtung würden wir in 5 Jahren auch noch mehr gehen, dass man interaktiver auch mit den Hörern darüber spricht oder mit den Usern in dem Fall, was so besonders ist oder was man erleben sollte in manchen Städten oder wo auch die Probleme sind. Es gibt natürlich, Europa ist ja so ein Trigger-Thema für viele Trolle da im Internet. Es gibt natürlich dann auch immer solche komischen Kommentare, gekaufte Berichterstattung und so. Und ja, sowas muss man dann ausblenden, mindestens im Kopf. Oder auch bei Facebook.
Gutes Thema. Wie habt ihr denn am Wahlabend selber die Stimmung erlebt?
Ich finde das immer ganz schön. Also ich kann das auch jedem, der es ein bisschen mit Europa hat, empfehlen, am Wahltag mal in Brüssel zu sein. Das ist so eine ganz festliche Stimmung dann da rund ums EU-Parlament und die ganzen europäischen Gebäude in Brüssel. Auch sehr viele junge Menschen sind da immer und da ist so eine Art Festival. Und das sind einfach dann, ja, Europäer, die es lieben und leben, dass es Europa gibt da vor Ort. Das ist sehr angenehm. Und gleichzeitig im EU-Parlament ist es auch sehr hektisches Treiben. Es ist vor allem da eine große Medienschau, Medienauflauf. Politiker sind da gar nicht so viele, die sind eher in ihren Wahlkreisen am Wahltag. Es sind eher Journalisten aus wirklich allen Ländern der Welt, die dann da berichten. Auf wenigen Metern haben die da alle ihre Studios aufgebaut. Es ist einfach spannend, das so zu erleben.
Jetzt die klassische Bewerbungsfrage. Wo siehst du die Expedition EU in 5 Jahren?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Projekt dann wieder angehen werden. Ich glaube, es wird dann noch interaktiver werden. Also noch mehr User-Beteiligung, vielleicht auch Rückkanäle, dass man vielleicht sogar Live-Elemente einbaut. Man kann ja über Instagram oder wer weiß, was es in 5 Jahren dann gibt, ja auch diesen direkten Rückkanal schaffen und auch abbilden dann. Vielleicht auch so im Podcast dann am Ende das nochmal alles abbilden, was so an Feedback kam. Und ich glaube, dass wir nach wie vor sowas, was die Themenauswahl angeht, das ist ja sehr breit gewesen, von positiven, proeuropäischen Themen bis zu kritischen Themen, auch EU-kritischen Ansprechpartnern, dass wir das auf jeden Fall wieder so, genauso machen werden, auch in 5 Jahren.
Die Radiomacher.
Podcasts sind einfach das Ding in 2019. Deshalb führte natürlich auch auf den Lokalrundfunktagen Anfang Juli irgendwie kein Weg dran vorbei. Es gab ein extra Podcast-Panel komplett am zweiten Tag. Und auch wenn alle da wahrscheinlich von der Party noch so einen klitzekleinen Kater eventuell hatten. Trotzdem hat Radioszene-Chefredakteur Ulrich Köhring sich mit einem ziemlich erfolgreichen Podcaster getroffen. Und zwar Jochen Maas von Maas Genau. Der macht Deutschlands Experten-Podcast für das RTL Radio Center in Berlin. Und die beiden haben darüber gesprochen, wie er es geschafft hat, innerhalb von so kurzer Zeit auch so erfolgreich zu werden. Am Ende könnten vielleicht auch noch so ein paar Tipps für euch als Podcaster mit dabei sein.
Vor mir sitzt Jochen Maas vom Medienbüro Maas Genau. Er hat zum ersten Mal die Lokalrundfunktage in Nürnberg besucht. Und ich frage ihn jetzt gleich mal, was für einen Eindruck er heute davon hat oder gestern ja auch schon.
Also eine sehr vielschichtige Veranstaltung habe ich erlebt, wo man ganz, ganz unterschiedliche Radiomacher erlebt hat. Das ist mir in den 2 Tagen jetzt nochmal aufgefallen. Es gibt einmal die Fraktion der total Leidenschaftlichen, die sehr, sehr stark vom Inhalt kommen. Gestern eine Kollegin vom Lokalradio hier in Bayern erlebt, wo man in jedem Satz merkt, da ist Radio totale Leidenschaft. Und dann gibt es aus meiner Sicht aber auch noch die Fraktion, die ich so ein bisschen kritisch sehe, die sehr stark über Zahlen kommen, sehr stark über Format kommen, da einem sehr stark erzählen will in der Morningshow, sollte in erster Linie ein positives Gefühl vermittelt werden, wo es aus meiner Sicht relativ wenig um Inhalt geht. Und das ist mir gestern beim Vortrag über Lokalradio aufgefallen, dass sobald es ein bisschen kleiner wird, sobald es ein bisschen lokaler wird, man das Gefühl hat, da sind noch echte Radiomacher mit Leidenschaft dabei. Viktor Worms hat gestern gesagt, Emotionen sind immer analog. Und in dem Vortrag, finde ich, hat man gemerkt, ja, ein bisschen mehr von diesem Analogen wünschte man sich im Radio.
Jetzt war heute das Thema Podcast und du hast ja selbst einen Podcast etabliert in relativ kurzer Zeit. Was glaubst du, wie dir das gelungen ist? Waren das eher die großen Namen, die gezogen haben oder weil das vielleicht auch RTL ein bisschen unterstützt hat?
Am Ende waren es, glaube ich, drei Faktoren, die dafür entscheidend waren. Einmal natürlich, dass wir quasi ab Folge 1 mit einem relativ prominenten Expertenstamm starten konnten. Den hatten wir uns vorher gesucht, der war uns wichtig, weil wir damit eine Visitenkarte abgeben wollten. Das Zweite, was wir zunehmend spüren, ist, dass natürlich eine Andockung an einen Radiosender für einen Podcast nicht das Schlechteste ist. Also zu wissen, als Politiker, wenn ich was bei Fragen wir doch sage, dann ist das möglicherweise auch Thema in den RTL- oder Spreeradio-Nachrichten. Ist mittlerweile ein Argument, auch zu uns zu kommen. Das Dritte ist, dass man bei uns einen Gedanken zu Ende führen kann. Also, dass Politiker, aber auch andere Gäste aus der Unterhaltung, wie Bastian Pastewka, immer mehr das Gefühl haben, in vielen Talkshows wird mehr abgefragt, eine Position, als dass man sich mit dem Menschen mal ausführlich beschäftigt. Das schätzen viele sehr an uns. Einen vierten Punkt habe ich gerade noch nicht genannt, aber der scheint mir sehr wichtig zu sein, auch von Anfang an darauf zu achten, dass dieser Podcast auffindbar ist. Dafür kann man was tun, dafür haben wir was getan. Gar nicht mal unbedingt ab der ersten Folge. Wir mussten auch dazulernen, wie man Folgen deklariert, welche Schlagworte man nutzen muss, damit ein gutes Produkt, nach unserer Überzeugung, gutes Produkt gefunden wird zwischen Tausenden von anderen Podcasts. Sich Zeit zu nehmen für ein gutes Gespräch und Dinge zu erklären, über die man jeden Tag in den Nachrichten hört und redet, Klimasteuer, Brexit, andere Dinge, und dafür zu sorgen, für ein breites Publikum eine Information zu liefern, dass man nachher sagt, jetzt habe ich ein Thema ein bisschen mehr verstanden, als ich das vorher verstanden habe. Und deswegen wollten wir bewusst nicht in die Nische gehen, sondern sagen, es soll populär sein, es soll auch unterhaltsam sein in der Darbietung, aber am Ende immer informativ.
Wie ist der Weg denn besser? Sollte man vielleicht als Radiosender anfangen, Podcasts zu machen, oder ist es besser, man macht eine unabhängige Firma, die Podcasts macht und die dann die Podcasts ins Radio bringt? Also können diese Podcasts einzeln eigentlich, sind die sendefähig? Da sage ich beispielsweise, vielleicht im Deutschlandfunk wären es vielleicht sogar noch am ehesten möglich, wo halt wenig Musik läuft, sondern hauptsächlich Wort, weil es ist ja reines Wortprogramm. Wäre sowas sendefähig oder ist das zu lang für Radio?
Also mein Eindruck ist, deswegen sind wir auch sehr, sehr glücklich mit der Kooperation, die wir mit dem RTL Radio Center in Berlin haben, die uns wirklich machen lassen, die vom Konzept begeistert waren und gesagt haben, ja, wollen wir machen, habt ihr was dagegen, dass wir das auf unseren Plattformen ausstrahlen, aber am Ende in das wöchentliche Produkt überhaupt nicht reinreden. Aus meiner Sicht ist das eine gute Kooperation. Ich glaube, dass Radiosender das auch so machen könnten. Ich habe nur hier in den zwei Tagen gemerkt, dass es auch ja leider immer noch ja, oder überhaupt sehr, sehr viele Programmmacher gibt, die doch noch sehr viele Scheren im Kopf haben. Also für die ist Radio doch in erster Linie Musik, Gewinnspiel, Comedy, alles nur positiv. Und deswegen ist es, glaube ich, mittlerweile leichter, von außen ranzukommen und zu sagen, wir machen jetzt erstmal nach unserer Überzeugung einen tollen Podcast. Und dann hat man vielleicht sogar Glück, wie in unserem Fall, dass sich ein Radiosender dafür interessiert. Das macht die Geschichte, glaube ich, unterm Strich vielleicht sogar erfolgreicher.
Ist es nicht vielleicht auch so, dass in Deutschland fehlt es ja eigentlich an einem großen News- oder News-Talk-Sender? Es gibt ja in Amerika ganz viele News-Talk-Formate, in Deutschland eigentlich keinen einzigen. Podcast könnte im Grunde das auffangen.
Podcast könnte das auffangen, ja. Also Podcast könnte sozusagen die Verlängerung der Nachrichten sein und könnte auch ein bisschen unterhaltsamer sein als vieles, was es so im nachrichtlichen Bereich gibt. Also dadurch, dass Radio immer mehr Sparte geworden ist, hat man im Prinzip ja auch Hörer aufgeteilt. Wer sich für Nachrichten oder ich sag mal Informationen, wie wir sie liefern, interessiert, der hört dann klassischerweise bei Deutschlandfunk der Tag. Tolles Format, auch Interviews beim Deutschlandfunk oder auch WDR 5, alles tolle Sendungen für sich genommen, aber von der Grundkonzeption nicht unbedingt für ein breites Publikum gedacht. Und da habe ich so das Gefühl, das fehlt ein bisschen. Das gab es früher im Radio, muss man sagen, einfach häufiger. Im Privatradio, ja, man kommt immer wie ein Dino vor, wenn man noch von Radio Luxemburg vorschwärmt. Tolle Formate wie Nachgefragt damals mit Gerd Müller-Gerbes oder auch ein NDR2-Kurier oder ein WDR2-Morgenmagazin in bester Form haben das ja geboten. Aber das bietet mittlerweile sogar öffentlich-rechtliches Radio, was sich an die Breite richtet, immer weniger. Und da gibt es, glaube ich, eine Marktlücke zu sagen, wir bereiten Themen unterhaltsam auf, informativ, hintergründig auf, aber es soll trotzdem Spaß machen, zuzuhören. Also es ist ein bisschen komischer Begriff, aber im besten Falle sind wir eine gute Markus-Lanz-Sendung im Radio. Der hat gute Sendungen, der hat schlechtere Sendungen, aber sich mit einem Gast, mit einer Person ein bisschen ausführlicher zu beschäftigen, trotzdem noch das Gefühl zu haben, ich bin dabei unterhalten worden und ich habe noch was gelernt, auch wenn es vielleicht am Ende nur eine Erkenntnis ist, dann sind wir schon sehr zufrieden.
Also es ist ein großes Experimentierfeld, das Podcasting. Im Grunde kann man ja da sehr viel ausprobieren und wenn etwas nicht funktioniert, wieder sein lassen. Das Fragen wir doch Konzept, kann man doch sagen, ist aufgegangen. Wenn das jetzt mal sich etabliert hat und vielleicht sogar noch öfter irgendwo anders ausgestrahlt wird, welches Format würdest du noch gerne probieren wollen? Hast du da schon eine Idee?
Also ich liebe Gespräche, deswegen bin ich im Moment, habe ja 15 Jahre Politik-Talk im Fernsehen für Hart aber Fair gemacht, eigentlich im Moment sehr zufrieden mit der Möglichkeit, sich Menschen ausführlicher zu nähern. Das machen die meisten Politik-Talks in der Regel nicht. Da sitzen 5 Gäste in einer Runde. Wir haben das in dieser Woche wieder an einem sehr, sehr negativen Beispiel erlebt. Die Einladung von Herrn Junge bei Hart aber Fair, Hans Leyendecker auch in der Süddeutschen, der heute gesagt hat, naja, wie wird man so jemandem überhaupt gerecht, wenn da 5 Gäste in der Runde sitzen und dann aber nur einer total wichtig ist. Und ich glaube, das, was wir mit Fragen wir doch jetzt hinbekommen haben, ist, dass wir sagen können, wir machen mal 30 Minuten, 45 Minuten oder 60 Minuten. Kein Sender presst uns in ein Format. Und wir können auch thematisch machen, was wir wollen. Also wir haben auch, ich sag mal, für viele vielleicht abstruse Dinge gemacht, wie eine Sendung Fragen wir doch ein Spezial zu 50 Jahre ZDF-Hitparade. Das heißt, Leidenschaftsdinge können wir umsetzen, ohne dass uns jemand sagt, das interessiert die Zielgruppe nicht, das hat doch im Radio keine Chance. Wir können dann aber auch genauso nachrichtlich werden und mit eher unbekannten Soziologen an den Start gehen. Im Moment bin ich mit dem, was ich mache, wunschlos glücklich. Deswegen habe ich ehrlicherweise, ich sag mal jetzt, gar keinen Spin-off von Fragen wir doch im Gepäck. Unser Ziel ist es, das Ding so erfolgreich zu machen, dass man sagt, der ist dauerhaft einer der 3 meistgehörten nachrichtenorientierten Podcasts in Deutschland. Das wäre schon ein tolles Ziel.
Man könnte zum Beispiel ein Best-of mal zusammenschneiden, irgendwie am Ende des Jahres mit den tollsten oder lustigsten Aussagen.
Das auf jeden Fall. Haben wir auch schon zusammengeschnitten, haben es nur noch nicht ausgestrahlt. Aber da kann man sich drauf freuen, das wird im Laufe des Jahres auch kommen. Und es war schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind mittlerweile bei über 50 Folgen angelangt. Sich dann zu konzentrieren und bei einem Best-of zu sagen, naja, mehr als eine Dreiviertelstunde wollen wir nicht sein. Wie setzen wir das um, sozusagen, dass man merkt, bei Fragen wir doch, darf man einen Gedanken zu Ende führen? Und gleichzeitig muss die Vielfalt der Themen und der Gäste in so eine Dreiviertelstunde passen. Das ist aber schon fertig produziert, kann man jetzt schon mal sagen, wird es im Laufe des Jahres geben.
Darf man schon verraten, wer als nächstes kommt in den im nächsten Podcast, Fragen wir doch?
Kann ich jetzt im Moment gar nicht sagen. Wir haben viele Politiker angefragt, von denen wir ein bisschen mehr wissen wollen, wie Sigmar Gabriel. Also das Thema SPD wird sicherlich nach der Sommerpause, in der wir im Moment gerade sind, wir sind mit einer aus unserer Sicht sehr, sehr spannenden Folge auch für Radiomacher, für Medienmacher mit Thomas und Frank Elzner jetzt in die Sommerpause gestartet, ist die aktuelle Folge. Und dann erlauben wir uns, ja, das ist vielleicht ein bisschen klassisch wie beim Fernsehen, jetzt tatsächlich eine Sommerpause. Sollte man beim Podcast nie machen. Aber nach einem Jahr haben wir gesagt, auch wir brauchen mal eine Pause. Am 16. August geht es weiter. Es gibt noch keinen Gast, den ich für den 16. August nennen kann, aber wir werden weiter eine Mischung aus guten Unterhaltern finden, starken Experten aus der Wissenschaft und genauso aber auch Politikern, wo man das Gefühl hat, da bohren wir mal ein bisschen mehr nach.
Dürfen sich die Zuhörer des Podcasts nicht auch mal was wünschen, zu sagen, ich wünsche mir meinetwegen jetzt mal Rezo und Amthor zusammen?
Gerne. Also Philipp Amthor wollten wir jetzt gerne haben in den letzten Wochen, konnte in der Woche, in der wir Platz hatten, konnte er leider nicht. Ich würde jetzt mal sagen, der wird auf jeden Fall im Herbst bei uns sein und wenn wir Rezo dazu bekommen, wäre es natürlich toll. Mein Gefühl ist immer auch so aus den Erfahrungen, die ich mit einem anderen Web-TV-Talk gemacht habe, die hippen, coolen YouTuber wollen selten in andere Gattungsformen wie Podcast, wie Web-TV gehen. Die gehen dann maximal noch zum angesagten Jan Böhmermann. Eher nicht zu uns, aber wir sind da dran. Klar, natürlich könnten wir uns so eine Konstellation vorstellen.
Theoretisch könnte man ja die Podcasts auch filmen. Dann hätte man ja auch einen YouTube-Channel.
Absolut, das könnte man machen. Das ist ein bisschen das, was Radiosender wie SWR 1 Leute in Baden-Württemberg ja mit dem Leute-Format auch schon machen, dass die da mittlerweile einen Videopodcast zur Verfügung stellen. Das ist sicherlich jetzt im Sinne des Formates etwas, was auch ein möglicher nächster Schritt bei uns sein kann.
Dann sind wir gespannt und warten mal, was da kommt. Vielen Dank, Jochen Maas.
Danke. Herzlichen Dank.
Aber beim Podcast-Panel war natürlich noch viel, viel mehr los auf den Lokalrundfunktagen. Deshalb freut euch schon auf Teil 2. Den gibt es dann in der nächsten Folge vom Radioszene-Podcast, also im August schon. Dann unter anderem mit Podcast-Experte Martin Liss. Der hatte auch neulich auf radioszene.de einen ziemlich bemerkenswerten Artikel geschrieben, wie man denn als Podcaster vielleicht auch so ein paar Kröten damit verdienen kann. Also im August bin ich wieder da. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne sonnige Urlaubszeit.
Die Radiomacher, der Radioszene Podcast.